Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Weltgestöber, dem Podcast, der euch mit und um die Welt nehmen wird. Und ich bin Melli und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge habe ich euch mitgenommen auf ein Garnelenfischerboot. Ihr habt mit mir zusammen nochmal erlebt, wie es war, auf See zu leben, mit sich komplett in die Ruhe zu kommen, obwohl im Außen so viel zu tun ist. Aber wie groß der Mehrwert doch ist, wenn die Arbeit eine rein körperliche ist und ganz fern vom psychischen Druck und Stress. Das war für mich eine ganz, ganz besondere Erfahrung, die ich bis heute über alles wertschätze und die mir unglaublich viel gezeigt hat und mich sehr viel gelehrt hat und vor allem, die mich mir selbst sehr viel näher gebracht hat. 3 Monate war ich auf dem Fischerboot, irgendwo in der Arnhem Sea des Indischen Ozeans unterwegs. Und nachdem ich so große Angst hatte, auf dieses Boot zu treten und mich diesem Leben hinzugeben, bin ich doch sehr schnell abgetaucht. Im wahrsten Sinne des Wortes, abgetaucht in meine ganz eigenen Welten. Nach 3 Monaten war es dann soweit. Ich war ja mittlerweile auf einem zweiten Boot, denn dadurch, dass eine Kollegin, nennen wir sie eine Kollegin, tatsächlich ein wenig verrückt geworden ist auf dem Wasser, musste ich auf ein anderes Boot wechseln. Dies, wenn ihr euch erinnert, ist leckgeschlagen und nachts gegen einen Felsen geprallt, woraufhin wir 2,5 Wochen vor den Kimberleys Anker schlugen und warteten. Ich war mir bewusst, dass da draußen die anderen 2 Boote des gleichen Unternehmens irgendwo umherfuhren, Craig mit an Bord und massig Geld verdienten. Ich war mir bewusst, dass in dem Moment, wo ich da so saß, kein Geld verdiente. Und doch habe ich diese Zeit wahnsinnig genossen. Einfach nur mal dort sein, nochmal eine Stufe mehr des Entspannens. Wobei ich sagen muss, dass es dadurch, dass wir wieder mehr Zeit miteinander verbrachten, mehr Gespräche führten, die natürlich sehr wertvoll waren, war ich doch weniger bei mir selbst. Und dann war der große Tag. Ich werde es nie vergessen. Der Hafen von Darwin erschien am Horizont. Wir sahen das Land und wir fuhren drauf los. Und ich merkte mit jedem Meter, wo wir näher an den Hafen fuhren, wie mein Herz enger wurde und wie sich alles zuschnürte. Ich starrte auf dieses Land dort drüben, was gefüllt war mit all diesen großen Fragen des Lebens. Was willst du anfangen, Melli? Was wirst du tun? Wo wirst du hingehen? Wie wirst du gehen? Mit wem wirst du alleine sein? Wirst du Craig wiedersehen? Was ist das überhaupt mit Craig? Was soll das sein? Werden wir jetzt getrennte Wege gehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Vorstellung daran ließ mein Herz förmlich in Stücke reißen. Nein, das war es nicht. Aber ich fühlte, wie all diese Fragen wieder auf mich einschlugen wie Steine. Die ganze Zeit auf See war wie eine Pause dieser unerträglichen Quälerei, seinem Leben immer einen Weg zuschreiben zu wollen, es quasi wie ein Bach einnorden zu wollen, begradigen, eine Richtung geben. Während ich auf das Land zufuhr, fragte ich mich, wieso wir das überhaupt tun? Wieso müssen wir denn unserem Leben eine Richtung geben? Kann man einem Leben eine Richtung geben? Haben wir überhaupt die Macht dazu? Und sollten wir das tun? Und wem nützt das? Uns? Nützt das uns überhaupt? Mit all diesen Gefühlen in mir drin war ich mir ziemlich sicher, dass das nicht gut sein kann, denn es fühlt sich nicht gut an. Es erdrückt mich. Ich fühlte mich plötzlich wie eine Flunder, an Deck gepresst, so flach gedrückt von all diesen großen sollte, müsste, könnte, hättest. Der Konjunktiv erschlug mich. Und dann kamen wir an. Ich trat den ersten Schritt. Wir vertauten das Boot. Wir setzten uns in den Schatten. Es war heiß. Ich sah Craig wieder, denn sein Boot hatte uns abgeschleppt. Wir sprachen, wir erzählten, die Crew war außer sich vor Freude, alle freuten sich außer Craig, der wirkte auch ein wenig bedrückt. Alle anderen freuten sich. Sie haben wieder die Saison hinter sich gebracht. Jetzt hieß es Urlaub. Shorty, unser First Deckhand, der wollte nach Bali fahren. Der wollte einfach nur am Strand abhängen, Cocktails trinken und Ananas futtern. Der Captain, er wollte nach Hause zu seiner Familie. Bernard, der Österreicher? Er wirkte auch ein bisschen verloren. Auch er hatte Familie. Er wollte zu ihr zurück und doch merkte man, so ganz wusste er auch nicht so richtig, was sein Platz im Leben war und wo der sein sollte. Ich? Ich hatte keine Ahnung. Und ich spürte, wie der Druck so einer leichten Panik wich. Ich musste darüber reden. Ich griff mir Craig. Ich zog ihn zur Seite und ich fragte ihn, was er vorhabe, und ich wollte wissen, was das jetzt mit uns sein würde und wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt beide Geld, ob wir jetzt zusammen reisen. Schließlich bin ich hier, weil ich dachte, wir reisen zusammen. Ich spürte, wie unruhig er wurde, wie er Panik bekam, wie er sich die Haare raufte. Nicht aus Wut, sondern einfach, weil er überfordert war mit all dem, mit den Fragen, wie ich letztlich ja auch. Er sagte, er wisse nicht, ob er eine Relationship führen könne. Er wisse nur, dass ich sein Seelenpartner bin, dass ich sein Alles bin, der wichtigste Mensch in seinem Leben. Und ich wurde wütend. Ich hab's nicht verstanden. Ich meinte, dann lass uns doch zusammen sein. Und er reagierte nur, indem er anfing zu weinen und mich ganz doll an sich presste und sagte, dass er es nicht könne. Er müsse sich klar werden darüber. Er müsste mit sich erst im Reinen kommen. Er nannte sich immer socially retarded. Sozial behindert. Im Sinne von, dass er nicht in der Lage war, mit so solcher Nähe umzugehen. Und jetzt, viele, viele Jahre später, glaube ich, ihn besser verstehen zu können. Er nahm mich in den Arm und nannte mich sein Soulmate. Und sagte, dass es ganz egal ist, ob wir uns je wiedersehen und wo. Dass ich immer, immer dieser Mensch für ihn sein würde. Egal, was passiert. Und dass dieser Platz, diese Seelenverbindung immer durch mich reserviert sein würde. All das wollte ich damals nicht hören. Ich schimpfte, weil ich meinte, was habe ich denn davon? Ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn zu sein. Allein der Gedanke raubte mir die Luft. Ich wollte mit ihm zusammen unterwegs sein. Ich wollte reisen. Ich wollte seine Zeit teilen. Er wiederholte, was er damals in Neuseeland zu mir sagte und meinte, ich soll doch zu seiner Familie gehen nach Melbourne. Doch ich streikte. Was sollte ich denn bei seiner Familie in Melbourne? Was soll ich denn da machen? Ich wollte schließlich bei ihm sein. Und auch jetzt wieder, wenn ich darüber nachdenke, all die Jahre später, ich weiß, was er meint. Ich bin jetzt Mutter. Ich mag das Wort irgendwie nicht so sehr. Ich bin jetzt Mama. Von zwei wundervollen Kindern und die Frau des besten Mannes der Welt. Und während ich das sage, kommen mir glatt die Tränen. So dankbar bin ich, sie in meinem Leben zu haben. Valo ist mein Mann und ich könnte mir mit niemanden vorstellen, dass mein Leben so gelebt werden könnte, wie es in mir brennt. Er ist der richtige Partner und wir setzen wahrhaftig unsere Träume um. Wir leben nicht nur. Wir schauen genau, wie wir leben wollen und das machen wir und das können wir zusammen. Und ich bin mir bewusst, wie wertvoll so eine wunderschöne Kombination ist. Und ich würde ihn gegen keinen Craig der Welt eintauschen. Aber ich weiß trotzdem, was Craig damals meinte. Denn auch wenn Craig nicht mein Partner im Leben ist, denn dazu war unsere Beziehung viel zu intensiv, so werden wir immer die Menschen füreinander sein, die wir da waren. Und wir sind sie auch jetzt. Unsere Seelen kennen sich. Sie haben sich gegenseitig ins Trudeln gebracht. Sie haben sich angeschubst. Craig ist ein großer Motor, der mich angeschaltet hat. Und durch ihn sitze ich jetzt hier in Spanien in einem kleinen Mini-Wohnwagen, in dem ich hier zu euch spreche, nicht wissend, wie mein Leben weitergeht. Aber Craig und all diese Erfahrungen, wie auch das Fischen, haben mich gelehrt, dass ich nicht wissen muss, wie das Leben weitergeht. Ich muss dem Leben keine Richtung geben, denn das Leben und die Natur haben keine Richtungen. Alles ist Energie und alles schwingt. Wir können das Schwingen nicht bändigen. Es geht nicht und es führt zu nichts. Vielmehr können wir uns diesem Fluss hingeben. Dem Fluss des Lebens, ein Fluss meandriert, er ist nicht gerade. Ist er gerade, quillt er über oder trocknet aus. Das merken wir im Leben genauso. Es bekommt uns nicht. Und schlussendlich laufen wir über. Oder trocknen aus. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Und all das haben mir diese wertvollen Jahre gezeigt. Und bei all dem ist Craig bis heute Teil meines Lebens und wird es immer sein. Ich werde immer an ihn denken. Er wird immer Teil meiner jetzigen Welt sein, weil diese jetzige Welt ohne ihn gar nicht existieren würde. Und er wird immer ein Seelenmensch für mich sein, wenn auch nicht mehr der, mit dem ich mein Leben teilen wollen würde. Denn dazu waren wir vielleicht nie bestimmt. Und das ist auch gut so. Aber das konnte ich natürlich damals in Darwin nicht wissen. Natürlich nicht. Ich war heartbroken. Ich war verzweifelt. Ich wollte am liebsten aufstampfen und mir das anders biegen. Ich wollte ihn schütteln und sagen, verdammt nochmal, ich sehe doch, wie sehr du mich liebst. Warum? Warum können wir nicht zusammen sein? Warum müssen wir uns denn in ein Konstrukt einer Relationship pressen? Was soll das überhaupt sein? Wer definiert denn das? Schon in den damaligen Jahren fing ich an, sehr stark so vorgefertigte Konstrukte zu hinterfragen. Ich wollte doch gar keine Relationship. Ich wollte ihn jetzt nicht heiraten und in ein Haus ziehen. All das, was er dachte, jetzt tun zu müssen. Ich wollte es wirklich nicht. Ich wollte das, was wir im Nahen Osten hatten. Ich wollte die gemeinsame Freiheit haben. Ich wollte, dass wir uns gegenseitig in unseren Träumen ermutigen. Und dass wir gemeinsam träumen, Musik hören, die Augen schließen, miteinander wegdriften, uns einfach fest umarmen halten und ganz einfach uns mit der Erde verbinden. Aber er wollte das nicht. Nicht mit mir. Das war etwas, was er für sich alleine konnte. Ich habe es damals noch mit ihm in Verbindung gebracht, weil er dabei war, als das in mir ausgelöst war, als ich plötzlich mir selbst ganz nah war, mir und der Erde, die mich führt und lenkt, dem Universum, all den Dingen und Elementen, die uns verbinden mit dem Großen und Ganzen. Damals im Nahen Osten ist es passiert, eigentlich das zweite Mal. In Uganda war es schon mal. Und im Nahen Osten ganz, ganz stark. Und es wurde durch meine Anziehung zu Craig habe ich es mit ihm verknüpft, aber ich glaube, er hat es nur ausgelöst. Er hat ausgelöst, dass ich plötzlich fühlte, dass alles nicht wichtig ist und dass diese Verbindung, diese Vibration, dieses alles, was durch mich durchfloss, diese Energie, dass das echt war. Und sie ist nicht an Craig gekoppelt gewesen. Aber das war mir noch nicht klar. Ich verband ihn mit all dem und ich wollte es zurück. Ich wollte dieses Gefühl zurück. Ich wollte das Leben zurück und fühlte mich verloren und allein und losgerissen aus meinem alten Leben und einfach ins Vakuum geworfen und dahin treibend. Nicht wissen, was ich nun tue damit. Ich habe mich erfolgreich losgerissen, aber der Mensch, der das ausgelöst hat, den ich vermutlich mir vorgenommen habe, in diesem Leben zu begegnen, um mich daran zu erinnern, der ging seinen eigenen Weg. Beziehungsweise wollte, dass ich mich wieder in Melbourne wurzel bei seiner Familie, um dass er da irgendwann zurückkehrt und ich bin dann da. Aber nein, ich wollte das ja nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte schon losgelöst sein. Nur habe ich mich nicht alleine rumtreiben gesehen. Was passiert also, wenn Melly, 22 Jahre jung, nein, mittlerweile 23, verzweifelt ist und losgelöst? Was passiert, wenn Fischer, nach dreimonatiger Abstinenz an Land sind und erstmals wieder ein Bier in die Hand nehmen dürfen? Was passiert, wenn man einen großartigen Catch gemacht hat, viel gefangen und endlich seinen Sieg feiern möchte? Na klar, es wurde Alkohol ausgepackt. Was machte ich? Ich weiß es noch wie heute. Ich habe wirklich, und das ist keine Untertreibung, ich glaube, ich habe einen Schnaps getrunken. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich habe ein halbes Glas Weißwein getrunken. Und ich war so betrunken. Ich glaube, das lag einfach vielleicht daran, dass ich sehr lange keinen Alkohol mehr angerührt hatte. Vielleicht aber auch einfach an meinem labilen Selbst, an meiner Erschöpfung nach diesen 3 Monaten. Wobei ich ja die 2 Wochen davor mich sehr entspannt habe an Deck. Aber irgendwie mein Körper hat es nicht ausgehalten. Er ist zusammengebrochen und ehe ich mich versah, hing ich über irgendein Ankerloch und habe da reingekotzt. Craig hielt mir ganz liebevoll die Haare. Und der nächste Tag? Ich konnte nicht mehr. Mir ging es so, so schlecht. Ich hatte einen Kater sondergleichen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich schleppte mich raus. Ich wusste, oh mein Gott, wir haben so viel zu tun. Der ganze Gefrierraum ist voller Kisten mit Garnelen. Wir müssen alles entladen. Wir müssen das Boot schrubben. Wir müssen den Freezer schrubben. Und die Vorstellung in mir drehte sich alles. Ich machte die Augen auf und schloss sie sofort wieder, weil es sich alles drehte. Mein Kreislauf brach zusammen. Die feuchte, tropische Hitze von Darwin gab mir den Rest. Immer noch dieses, dass ich ja an Land absolut den Boden unter den Füßen verloren habe, ließ mich trudeln. Ich, sowohl körperlich als auch innerlich, war ich einfach nur verdreht und kam nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr ausrichten, meine Balance war dahin. Ich wurde seekrank an Land und schwankte über Deck. Ich schwankte zu den Booten, setzte mich nur hin. Der Captain nahm mich liebevoll in den Arm, reichte mir eine Aspirin und einen weiteren Schnaps. Der Ingenieur, ein mittelgroßer, kräftiger, dickbäuchiger Mann mit zerschlissenen Shirt, Vollbart und einem fehlenden Zahn und einem schrägen Hut, der stand schon morgens um 10 unten in der Bootsküche und hatte Braten im Ofen. Es gab Roast zum Mittag. Ich saß nur da, ich dachte, boah, Roast zum Mittag, boah. Ich habe damals noch Fleisch gegessen, aber nicht sonderlich gerne. Und die Vorstellung, jetzt so einen fetten Braten zu essen am Vormittag, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Alle verkrafteten das weitaus besser als ich. Und dann kam die gute Nachricht. Während ich da so an Deck saß, schierte ich hinüber zur Treppe, die runter in den Freezer gehen sollte. Und der Captain, der mich immer noch herzlich im Arm nahm und meinte, yo Melli, nun komm mal klar. So nach dem Motto, hey, wir haben eine tolle Saison gehabt, nun freu dich mal. Und alle warteten darauf, dass bei mir die Tablette wirken würde. Doch die Vorstellung der Freezer, da lachte der Ingenieur herzlich mit seinem zahnlosen Lachen, gröllte einmal richtig los, zeigte auf die Treppe und sagte, ich soll doch mal da nach unten gucken und soll mir jetzt mal aufhören, Sorgen zu machen. Ich soll heute gar nichts mehr machen, wurde mir gesagt. Ich soll jetzt Roast essen und wieder in Ordnung kommen. Boah, ich wankte rüber zum Freezer und schierte hinunter und sah, dass da 3 Männlein in diesen Anzügen fleißig am Schrubben waren. Da wurde sauber gemacht. Ich musste gar nicht alles schrubben. Boah, wer schon mal von euch einen richtig, richtig dollen Kater erlebt hat, der weiß, wie tief diese Erleichterung ist, wenn man erfährt, dass man doch nichts mehr tun muss an diesem Tag. Boah, ich ließ mich auf die Treppe fallen und beobachtete das Treiben unter mir. Ich wusste nicht, wer da rumlief. Man hatte ja so einen Michelin-Anzug an. Alles war eingehüllt mit Kapuze, nur die Augen waren frei, weil da unten waren minus 40 Grad. Ich erkannte nicht, wer das war, aber es waren 3 Menschen. Oh Gott, war ich dankbar. Vor Dankbarkeit fühlte ich direkt, wie die Tablette wirkte. Und ich wankte schon weniger, gebückt, zurück zum Tisch. Trinken konnte ich nicht, auch nicht den Schnaps, den man mir reichte. So weit war ich noch nicht, aber ich konnte wieder halbwegs lächeln. Und dann kamen sie irgendwann nach oben. Es waren ein Franzose und noch ein Franzose. 2 Männer, junge Männer, deren Namen mir nicht im Gedächtnis blieben, denn sie sollten nicht wirklich relevant für mein nächstes Leben werden, für mein weiteres Leben. Dann pelzte sich eine kleine, knapp 1,58 Meter hohe Person aus dem riesengroßen Freezeranzug, lachte herzlich, setzte sich an den Tisch, griff sich ein Schnapsglas und kippte den Schnaps runter. Sie stellte sich vor als Alice und freute sich extrem, mich zu sehen. Und Alice' Namen weiß ich noch, denn Alice wird für die nächsten Jahre eine große Rolle in meinem Leben einnehmen. In dem Moment aber konnte ich nicht mitlachen. Ich war einfach zu müde und zu erschöpft. Ich erfuhr, dass das drei Backpacker waren, die in einem kleinen VW-Bus im Hafen von Darwin übernachtet haben. Der Captain, der mit dem dicken Bauch und dem zerschlissenen Oberteil, der hatte sie gesehen. Und in Australien weiß man einfach, dass wo immer irgendwelche jungen Leute rumhängen, die suchen Arbeit. Der Ingenieur, der hat sich auch schon gedacht, dass so einige, vor allem ich, sehr lediert sein werden von dem Abend davor. Und nicht unbedingt groß in Fahrt und Lust, sauber zu machen. Und überhaupt hatte nach 3 Monaten dazu einfach keiner mehr Lust. Was hat er also gemacht? Alice erzählte es mir später aus ihrer Perspektive. Sie und die 2 anderen Franzosen lagen zusammengepresst im Bus, VW-Bus, hinten und haben geschlafen, als plötzlich es an der Bustür rumpelte. Rumpelte, klopfte, es schlug was an die Tür. Erschrocken rissen sie die Augen auf und sehen nur diesen vollbärtigen, leicht wie ein Penner aussehenden, eingeölten, ne, immer auch schön das Öl, müsst ihr euch dazu vorstellen, zahnlosen Menschen, der da vor ihnen stand, mit einem schiefen Strohhut, der auch schon mehr zerfetzt als alles andere war, und klopfte an die Bustür. Sie rissen die Tür auf, der Mann stand da und sagte nur, "Wanna work?" Was so viel heißt wie, "Hey, ihr Lieben, möchtet ihr arbeiten?" Im Aussie-Slang. Und natürlich wollten sie arbeiten, denn jeder sucht Arbeit, der durch Australien reist, so oder so. Work and travel, das ist das Motto. Und natürlich wollten auch Alice und die 2 Franzosen arbeiten, denn sie brauchten ja Geld. Also kriegten sie ein bisschen Geld und putzten unseren Gefrierer, unseren Freezer. Ich war einfach nur dankbar, ging bald weg vom Tisch und schlurfte zurück, setzte mich irgendwo hin. Alice schlurfte hinterher, wobei nein, sie hüpfte hinterher und fragte mich, ob ich heute am Abend schon was vorhabe. Sie hätte Lust, sich mit mir zu unterhalten. Schließlich sei ich ja auch deutsch und wo komme ich überhaupt her? Wie heiß ich denn? Sie sei Alice, sie kommt aus dem Allgäu, sie ist schon eine Weile in Australien unterwegs. Und was mache ich so? Ich vertröstete ihren Übermut, war noch überhaupt nicht in der Lage, mich dem hinzugeben. Und am Abend trafen wir uns wieder. Wir saßen am Hafen, blickten aufs Meer. Mittlerweile war ich wieder in der Lage, ein Glas Wein zu trinken, den Alice mir reichte. Und ja, bald waren wir wieder leicht angetrunken, vor allem Alice in diesem Fall. Und ehe ich mich versah, fing diese unbekannte, kleine, zarte, zierliche Person neben mir an zu weinen und theatralisch vor sich hinzureden. Sie habe so viel Liebe in sich, erzählte sie. Wo ist denn bloß einer, dem sie diese Liebe geben kann? Und sie sei so verliebt in Joseph, den Schweden, und er habe sie einfach sitzen lassen. Und nun, jetzt ist sie hier in Australien, in diesem Land. Und sie hat doch so viel Liebe, und niemanden könne sie diese Liebe geben. Warum denn bloß nicht? Ich saß daneben, schaute sie an, dachte, was soll's, und legte mit los. Auch ich legte los, theatralisch weinend mit einer Träne, die mir runterkullerte, ihr mein Leid zu klagen. Dass ich auch hier bin in Australien und schwer verliebt und dass ich hier auf dem Fischerboot war, meine große Liebe dabei, die nun aber wahrscheinlich getrennte Wege gibt. Er will, dass ich zu seiner Familie gehe, doch ich will nicht nach Melbourne. Ich möchte dort nicht hin, was soll ich denn dort? Ich möchte doch eigentlich reisen und mit ihm das Leben leben, doch wo soll ich denn jetzt bloß hin? Ich klagte laut mein Leid, jetzt habe ich Geld, endlich habe ich Geld. Habe viel verdient beim Fischen und nun, wo gehe ich denn bloß hin, was soll ich denn bloß tun? Oh, jaulte Alice zurück. Ach, komm doch mit mir mit. Ich fliege übermorgen nach Indonesien, nach Bali. Lass uns doch zusammen fliegen. Okay, heulte ich zurück. Ich komm mit dir nach Bali. Ich geh nach Bali, da war ich noch nie. Ja, lass es uns machen. Und zusammen wankten wir ins Internetcafé und buchten einen Flug. Für mich nach Bali, mit einer mir noch völlig unbekannten kleinen Person mit Hang zu Theatralik, die mich direkt damit angesteckt hat. Mit Craig sprach ich nochmal und wir nahmen Abschied. Er erklärte mir, dass er nach Melbourne fahren würde zu seiner Familie. Er müsse für sich ins Reine kommen. Er müsse den alten Zwist klären. Er müsse für sich klar machen, warum er so fühle, wie er fühle. Er kann so nicht weitermachen und er kann sich so auch nicht an jemand anderen binden. Ich erklärte ihm so gefasst wie möglich, dass ich nach Bali gehen würde und dort warten würde, bis er soweit ist. Dass ich mit... Wie hieß sie nochmal? Ach ja, Alice, der kleinen Deutschen fahren würde, denn sie hat mir angeboten, mitzukommen. Und so kam es, dass ich mit Alice einen Flug buchte. Verrückterweise sollte am Ende nicht Alice mit im Flugzeug sitzen. Stattdessen ein anderes deutsches Mädchen, Jana, die auch noch heute für mich Bedeutung hat, sowie ein anderer Deutscher namens Mirko, der sich einfach mit eingeklinkt hat. Warum Alice schlussendlich nicht mit drin saß und inwiefern sie mich jetzt die nächsten Monate durch Indonesien begleitet, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Weltgestöber. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.